Ich möchte euch heute eine Skala vorstellen. Die Skala werden wahrscheinlich die meisten von euch im Kopf kennen, vielleicht nicht genau unter dem Namen. Den Namen habe ich selber erfunden. Es ist die Gut-Mensch-Skala. Okay? So, hier in der Mitte sind die Normalos und hier unten wird es schon heftig sündig und hier oben wird es so richtig christlich. Okay? Und auf der Skala bewerten wir in unserem Kopf so, was wir jeden Tag so machen, okay? Und wenn wir jetzt jemanden im Straßenverkehr in die Schlange reinlassen, dann ist es, ich mache mal kurz ein bisschen Platz, wenn wir im Straßenverkehr ein Auto reinlassen, dann ist es nichts Großes, aber es bringt uns auf jeden Fall ein bisschen nach oben. Wenn wir vielleicht auch mal freundlich sind an der Kasse und die Kassiererin den Kassierer anlächeln, dann bringt uns das auch ein bisschen nach oben. Wenn wir jetzt mal 50 Euro spenden nach dem Gottesdienst, also GLK sagt, weiter so, richtig gut, bringt euch nach oben. Und wenn ihr es schafft, ein Kind unter Einsatz eures Lebens vom Ertrinken zu retten, dann habt ihr auf jeden Fall lebenslangen Superheldenstatus ganz oben. Wir wissen wahrscheinlich ziemlich genau, wo wir uns auf dieser Skala einordnen würden. Und wir wissen auch ziemlich genau, wo wir den anderen einordnen würden. Und da wird es richtig spannend, weil alle, die unter uns sind, die müssen schon Gas geben. Und alle, die über uns sind, das sind entweder Vollzeitchristen oder so richtige Angeber. Ja, also, ja. Und wir haben dann so ein Bild, es gibt so unterschiedlich große Sünden. Es gibt kleine Sünden. Das ist zum Beispiel, wenn der André sich im Straßenverkehr über so einen Mittelspurschleicher aufregt, der den ganzen Verkehr aufhält, sollte man eigentlich nicht machen. Aber man versteht es irgendwie schon auch. Aber man soll es trotzdem nicht machen. Und der André, der ist ja auch nicht so ein normaler Christ, der ist ja Gemeindeleiter. Also das ist ja schon auch dann irgendwie noch mal ein bisschen schlimmer, ne? Und aber wahrscheinlich riskiert er jetzt damit nicht sein ewiges Leben, oder? Das würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Oder wenn man mal kurz eine WhatsApp schreibt am Steuer, das ja, ist echt verboten, ist saugefährlich, macht es bitte nie. Aber es gibt halt schon so Situationen, da denkt man dann, ja, ist nicht meine Meinung. Bei mittleren Sünden, da wird es schon schwierig. Da sind wir dann bei Diebstahl oder so. So jemand, der kriegt schon mal so ein Fragezeichen auf die Stirn, wenn es ums Thema Erlösung geht. Und ausgerechnet der nennt sich Christ. Und wenn keiner hinguckt, dann nimmt er sich was aus der Opferdose raus. Der glaubt wohl, wir merken das nicht. Ja? Bei so jemand denken wir, der soll sich schon mal ordentlich ranhalten. Und wir beten für ihn, dass er erkennt, wie falsch sein Weg ist und dass er zurück auf den richtigen Weg findet. Und dabei fühlen wir uns auch irgendwie ein bisschen gut. Ja. Weil wir denken, also wenn Jesus dem vergeben kann, dann wird's für meine kleinen Sünden schon auch reichen. Und dann gibt's schwere Sünden. Das sind Menschen wie Vergewaltiger, Mörder, Drogendealer. Wahrscheinlich haben die wenigsten von uns überhaupt jemals mit so jemandem zu tun. Und das ist auch gut so, weil allein der Umgang mit so jemandem wäre schon eine mittlere Sünde. Ja, also wir denken hier auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, ob der es in den Himmel schafft. Wir lesen heute Johannes 8, Vers 2 bis 11. Miri hat es vielleicht erraten schon. Ihr dürft gerne mitlesen. Ich lese es vor aus der Basisbibelübersetzung. Früh am Morgen kehrte er, Jesus, zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, niemand, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren so eine Art, die waren die Überwachung der Gutmenschskala. Sie haben das Gesetz von Mose wirklich auswendig gekannt und mit aller Kraft versucht, jede einzelne Vorschrift einzuhalten. Das waren die 10 Gebote, aber noch hunderte weitere Bestimmungen, Speisegesetze, Sozial- und Strafgesetze. Und sie haben echt Vollgas gegeben, alles einzuhalten. Und dabei haben sie es bei manchen Dingen komplett übertrieben. Zum Beispiel haben sie angefangen, ihre Gewürze abzuwiegen und den Zehnten davon an den Tempel zu schicken. Ich denke immer an den armen Priester, der das erfassen musste, was da alles von den Pharisäern an den Tempel geschickt wurde. Ja, das wurde ja alles dokumentiert. Bei anderen Dingen, die weniger komfortabel waren, die hat man einfach umgedeutet. Man wusste zum Beispiel nach ihrer Ansicht nach nicht für seine Eltern sorgen, wenn die alt sind, wenn man stattdessen mehr Geld an den Tempel gespendet hat. Okay, sie haben also schon bei sich selbst so eine gewisse moralische Flexibilität an den Tag gelegt. Das hat ihnen aber nicht ausgereicht, die Gesetze selber so streng zu befolgen, sondern sie waren auch mit ganzem Eifer dabei, den anderen Juden immer wieder ihre Position auf der Gutmenschskala zu zeigen. Und die Pharisäer, die standen auf jeden Fall ganz oben und die haben immer dafür gesorgt, dass den anderen bewusst war, ihr seid weiter unten und ihr müsst euch mehr anstrengen. Es hört sich irgendwie nach einem ziemlich aktuellen Problem an, oder? Also nicht nur alle Menschen in Deutschland generell, sondern auch die Christen sind, glaube ich, manchmal auch ziemlich selbstgerecht und halten sich für die besseren Menschen. Ich lese jetzt mal völlig zufällige Gedanken vor, die ihr vielleicht auch schon mal im Kopf hattet. Meine Kollegen, die führen so ein sündiges Leben. Mit denen will ich keine Zeit verbringen. Oder die anderen können sich ruhig auch mal mehr in der Gemeinde einbringen. Oder die Eltern können aber auch mal dafür sorgen, dass die Kinder während dem Gottesdienst leise sind. Das stört ja schon. Ich habe zu dem Text 3 Gedanken. Der erste Gedanke ist, wir verdienen das Urteil. Die Pharisäer haben also Jesus aufgefordert, ein Urteil zu sprechen. Die Frau ist fremdgegangen. Es steht klar im Gesetz, wie das zu bestrafen ist, mit Steinigen. Und Steinigen, das war einfach eine brutale Hinrichtung, bei der so lange mit Steinen auf eine Person geworfen wurde, bis sie tot war. Übrigens ist auch hier wieder klar, dass die Pharisäer manchmal eben wieder nicht ganz genau genommen hätten oder mit dem Gesetz nicht genau genommen haben, sonst hätten sie nämlich den Mann auch mitgebracht, mit dem die Frau erwischt wurde. Der müsste nämlich nach Moses Gesetz auch gesteinigt werden. Haben sie jetzt aber mal dem Moment nicht so genau hingeguckt. Und Jesus dreht diese krass angespannte Situation mit einem einzigen Satz komplett auf den Kopf. Und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus sagt hier nicht, wer noch nie Ehebruch begangen hat, darf den ersten Stein werfen. Und er sagt auch nicht, wer weiter oben auf der Skala steht, soll den ersten Stein werfen, sondern er sagt, wer ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Für mich macht Jesus hier eine Sache ganz deutlich, und zwar, es spielt keine Rolle, wie oft du gegen Gottes Regeln verstoßen hast oder gegen welche, und es ist vor Gott auch egal, an welche du dich am Ende immer gehalten hast. Das ist pädagogisch nicht sehr wertvoll, aber es ist nicht meine Idee. Wir können später vor Gott stehen und sagen, hey, aber ich habe nie einen umgebracht. Das gibt doch ein paar Punkte, oder? Natürlich sollen wir als Christen keinen umbringen. Aber vor Gott macht uns das kein Stück gerechter vor Gott. Jesus stellt klar, es gibt vor Gott keine leichten und mittleren und schweren Sünden. Und das finden wir in der Bibel auch nicht. Im Strafgesetz gibt es das zum Glück in Deutschland, sonst wären wir wahrscheinlich zur Hälfte mit ein bisschen Pech schon lebenslang im Gefängnis. Aber bei Gott gibt es nur Schuld, die uns von ihm trennt. Und Schuld trennt uns von Gott. Egal, ob es eine Schuld ist, die nach unserer Ansicht schwer ist oder nur klein. In Jakobus 2, Vers 10 steht, denn wer das ganze Gesetz befolgt, aber nur ein einziges übertritt, hat gegen alle Gebote verstoßen. Ja, was machen wir jetzt hiermit? Sieht jetzt irgendwie ziemlich überflüssig aus, ne? Es war der erste Gedanke, wir verdienen das Urteil. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann seid ihr jetzt froh, dass es noch weitergeht. Und ihr hier an der Stelle nicht aufhören. Der zweite Gedanke, Jesus verzichtet auf das Urteil. Als Lena und ich geheiratet haben, da hat mich Sigi vor allen gefragt, willst du Lena zur Frau nehmen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand Nein gesagt hat. Aber es wird trotzdem immer gefragt, ja, auf jeder Hochzeit. Und natürlich wissen wir, warum. Weil wenn wir was sagen vor Zeugen und was aussprechen, dann prägt uns das und dann beeinflusst das unser Handeln auch viel tiefer. Und genauso überflüssig scheint auf den ersten Blick die Frage von Jesus: Frau, hat dich niemand verurteilt? Ich meine, er stand ja daneben, er hat gesehen, dass niemand da war. Ich glaube, diese Frage ist eine Einladung an die Frau, auszusprechen und zu begreifen, was gerade passiert ist. Und es wirklich zu verstehen: Niemand verurteilt mich. Dieses laut Aussprechen ist was, das wir in unserem Alltag so viel mehr umsetzen müssen. Sprecht aus, was eigentlich offensichtlich ist. Jesus vergibt mir. Jesus ist gut zu mir. Jesus will Gemeinschaft mit mir haben. Das sind Wahrheiten, die in unserem Kopf oft wie so ganz platte, abgedroschene Phrasen klingen. Aber ich sage euch, es sind die größten Wahrheiten, die wir auf der Welt finden. Und ich bin jemand, der eine Sache sehr oft wiederholen muss, um sich's wirklich zu merken. Und das bringt mich manchmal fast, ich mache mich wahnsinnig, wirklich. Und nicht nur mich. Ich glaube, Lena könnte inzwischen ein Buch füllen mit Dingen, die ich mal wusste und schon wieder vergessen habe. Und deshalb sage ich euch, sprecht es laut aus. Als Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht, da trifft er eigentlich eine Entscheidung, die gegen das Gesetz verstößt, oder? Also es steht ja schwarz auf weiß im Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen, und die Frau hat die Ehe gebrochen. Wie kann Jesus also so tun, als wäre das nicht passiert? Ist das Gesetz jetzt auf einmal nicht mehr gültig oder was ist los? Und sowieso, was ist hier mit Jesus? Jesus kann es tun, weil er gesagt hat, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Jesus war ohne Schuld. Er war der einzige Mensch, der vor Gott gerecht gelebt hat. Und deshalb war auch der einzige, der das Recht gehabt hätte, die Frau zu verurteilen und mit dem Finger auf sie zu zeigen und den ersten Stein zu werfen. Und deshalb war er auch der einzige, der das Recht hatte zu sagen, ich verurteile dich auch nicht. Und außerdem war es nicht sein Auftrag. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. Und Johannes 3, Vers 17, da steht, Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt, sondern vielmehr soll er die Welt retten. Also wenn Jesus diese Frau nicht verurteilt hat, dann hat er sie gerettet. Und wie hat er das getan? Ihr wisst wahrscheinlich wie. Er hat es getan, indem er vor Gott an die Stelle dieser Frau getreten ist. Indem er später am Kreuz gesagt hat, ich übernehme deine Strafe und ich gehe für dich in den Tod. Er ist das Lamm geschlachtet für uns. Das ist zum zweiten Gedanken. Jesus verzichtet auf das Urteil. Dritter Gedanke, nur er kann am Ende urteilen. Im Jahr 1941 wurde der polnische Priester Maximilian Kolbe von den Nazis gefangen genommen und nach Auschwitz ins Konzentrationslager gebracht. Noch im gleichen Jahr 1941 werden 10 Mithäftlinge zu einer willkürlichen Ermordung aussortiert. Einer der 10 heißt Franciszek Gajowniczek. Und er hatte zu Hause eine Frau und 2 Kinder, 2 Söhne. Als die Nazis ihn und die 9 anderen in den Hungerbunker sperren wollten, da bricht er völlig zusammen, fängt an zu weinen und verzweifelt. Maximilian Kolbe bittet daraufhin, den Kommandanten des Lagers an die Stelle von Gajowniczek treten zu dürfen. Und der stimmt zu. Und anstelle von Gajowniczek wird jetzt Maximilian Kolbe in den Hungerbunker gesperrt. Er überlebt dort 14 Tage ohne Nahrung. Die meisten der neun anderen sterben in der Zeit und am Ende wird er mit einer Giftspritze ermordet. Guy Ovnicek hat das KZ überlebt und er ist 1995 gestorben. Er hat noch 54 Jahre geschenkt bekommen und das völlig unverdient. Was glaubt ihr, hat das Opfer, das Kolbe gebracht hat, für die restlichen 54 Jahre seines Lebens bedeutet? Es hat alles geändert. Wir wissen heute, er ist in dieser Zeit viel durch Europa und die USA gereist und hat von diesem Opfer erzählt, weil er jeden Tag in dem Wissen verbracht hat, ich lebe nur deshalb, weil ein anderer einen grausamen Tod gestorben ist. Wir wissen nicht, wie es mit der Ehebrecherin weitergeht. Aber ich glaube, wenn sie in dem Moment verstanden hat, was Jesus für sie getan hat, dann hat ihr Leben von dem Tag an anders ausgesehen. Wie könnte ich denn weiter gegen Gottes Willen leben, wenn ein Unschuldiger, wenn meine Schulden Unschuldigen das Leben gekostet hat? Wie könnte ich weiter über andere urteilen, wenn ich gerade selbst nur ganz knapp dem Tod entkommen bin? Der Satz, geh und sündige nicht mehr, den Jesus sagt, ist also keine Last, wie sie von den Pharisäern gekommen wäre, sondern ist eine Konsequenz aus dem Verstehen, er hat meine Schuld auf sich genommen. Ich will uns kurz vor Karfreitag und Ostern die Frage stellen und mir zuallererst, ich bin da kein Stück besser, haben wir wirklich verstanden, was Jesus für uns getan hat? Solange wir weitermachen, Menschen und Sünden in dieser Skala einzuteilen, haben wir es nicht verstanden. Wenn wir jeden Tag in der Gewissheit leben würden, ich lebe ewig, weil Jesus in den Tod gegangen ist, wie würde unser Leben dann aussehen? Würden wir wirklich weiter versuchen, ganz oben auf der Skala zu stehen, oder wäre uns bewusst, dass unsere Leistung nichts ändert? Wir sind Sünder und brauchen Jesus als Erlöser. Versteht mich bitte richtig, natürlich sollen wir nicht wegschauen, wenn Böses passiert. Wir sollen nicht die Augen schließen, wenn Unrecht passiert und sagen, das ist eine Sache zwischen Gott und ihm, das sollen die zweimal untereinander ausmachen. Aber wenn wir Sünde sehen, dann lasst uns die Frage stellen, was löst es in mir aus? Löst es in mir wirklich den Wunsch aus, dem anderen zu helfen? Oder geht es vielleicht auch ein bisschen darum, dass ich mich besser fühle und merke, ein bisschen besser bin ich noch. Am Ende ist also Jesus der Einzige, der urteilt. Für mich ist das auf der einen Seite eine Warnung und auf der anderen Seite eine Erleichterung. Eine Warnung ist es deshalb, weil es mir aufträgt, meinen Maßstab nicht an andere zu halten und nicht den Richter zu spielen. Nicht mal Jesus nimmt den Platz als Richter ein und nicht mal er hat diese Sünderin verurteilt. Nicht mal der Sohn Gottes, der ein Leben geführt hat, das vor Gott absolut gerecht war. Wie könntest du es dann wagen, diesen Platz einzunehmen? Eine Ermutigung ist es deshalb, weil es mir zeigt, nur Jesus kann ein Urteil über mich sprechen. Es zählt am Ende nur das, was Jesus über mich sagt. Keine Lüge in meinem Leben hat das Recht dazu. Und es gibt so viele Lügen in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Eine Lüge wäre zum Beispiel, Jesus kann mir nur vergeben, wenn er sieht, dass ich mich anstrenge. Oder ich muss selber mit meiner Schuld klarkommen aus eigener Kraft. Oder solange jemand süchtig ist, kann Jesus ihn nicht retten. Statt solchen Lügen könnten wir Wahrheiten glauben und laut aussprechen. Das immer wieder. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, auch wenn ich vielleicht gerade mein Leben nicht im Griff habe. Ich muss mich nicht anstrengen aus eigener Kraft, um vor Jesus besser dazustehen. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, meine Kollegen für ihr Verhalten zu verurteilen, sondern meine Aufgabe ist es, sie zu lieben. Natürlich sollen wir als Christen ein gutes Leben führen, aber ein Leben, das sich Jesus für uns wünscht, das können wir nur aus dem Bewusstsein führen, dass wir sowieso gerettet sind. Dass uns Jesus in jedem Fall angenommen hat. Wir sind nicht gerettet, weil wir uns ans Gesetz halten und hier im grünen Bereich sind, sondern weil wir gerettet sind, ändert sich unser Leben zu seinem Vorbild. Die Rettung durch ein Opfer kam zuerst. Und deshalb dürfen wir unser Leben ändern. Genauso wie Gajovnicek völlig unverdient diese Rettung erfahren hat, durch den grausamen Tod von Kolbe, genau deshalb dürfen wir unser Leben ändern. Ihm wurde ein grausamer Tod erspart und er konnte weitere 54 Jahre auf der Erde leben. Uns wird durch das Opfer von Jesus ermöglicht, die Ewigkeit nicht in Trennung, sondern in Gemeinschaft mit ihm zu verbringen. Wir haben gesungen, ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Wie viel mehr müsste also das Opfer von Jesus in uns auslösen? Ich fasse nochmal die drei Gedanken zusammen. Wir verdienen das Urteil, du kannst nichts tun, um vor Gott besser dazustehen und niemand anders. Zweite Gedanke, Jesus verzichtet auf das Urteil. Er urteilt nicht, weil es nicht seine Aufgabe war, zu verurteilen, sondern zu retten. Und deshalb verurteilt er die Frau nicht. Und am Ende zählt nur das Urteil von Jesus. Lasst uns aufpassen, nicht den Richter zu spielen, wenn Jesus es auch nicht getan hat. Weder über andere, aber was genauso wichtig ist, genauso wenig über uns selber. Das einzige Urteil, das am Ende zählt, ist das von Jesus. Es war einmal ein kleines Dorf in den Alpen. In dem Dorf hatte sich eine Tradition entwickelt. Und zwar wurde einmal im Jahr durch eine Jury entschieden, wer es schaffte, eine dreckige Tischdecke wieder so richtig weiß zu bekommen. Gibt ja komische Gebräuche. Und der Gewinner wurde dann von allen bewundert und auch schon ein bisschen neidisch angeschaut. Und am Abend vor dem Wettbewerb, da wusch das ganze Dorf sehr lange und sehr gründlich seine Tischdecken. Und ein Mann, der in den letzten Tagen, in den letzten Jahren immer gewonnen hatte, der war sich auch sicher, auch dieses Jahr gewinne ich wieder den Preis. Und nach dem Waschen hängt er seine Tischdecke auf die Dachterrasse zum Trocknen. Als er am nächsten Morgen auf die Terrasse kommt, ist er völlig entsetzt und sagt, wer hat es gewagt, meine Tischdecke zu versauen? Die ist plötzlich ganz grau und fleckig. Und wie funktioniert das? Wie geht es überhaupt? Die Tischdecke, die war doch ganz weiß und sauber. Und er fragt seinen Nachbarn, hey, warst du das? Und der Nachbar sagt, nee, aber meine ist auch versaut. Und es stellt sich raus, alle Dorfbewohner hatten plötzlich graue Tischdecken und keiner wusste, wieso. Und sie gingen zum Dorfältesten und haben ihn gefragt, wie das denn jetzt sein kann. Und der Dorfälteste, der überlegt, der guckt sich die Laken an, die Tischdecken, und er guckt sich die Menschen an und dann guckt er in den Himmel und dann sagt er, ich glaube, dass eure Tischdecken schon immer so grau waren. Bloß ist es bisher nie jemandem aufgefallen, weil zu dieser Jahreszeit normalerweise kein Schnee auf den Bergen liegt. Heute Nacht hat's geschneit und vor dem strahlenden Weiß des frisch gefallenen Schnees, der in der Sonne glitzert, da sehen eure Tischdecken einfach alle grau aus. Was will ich mit der Geschichte sagen? Wir gehen gerade in unserer Gemeinde einen sehr spannenden Weg. Viele von uns sind schon in einem Hauskreis oder werden vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren Teil einer Lebensgruppe sein. Wir haben in Michas Predigt gehört, dass ein Lagerfeuer nur brennt, wenn die Scheite eng zusammenrücken. Manuel hat gesagt, dass eine Leimverbindung immer eine Verpressung braucht, um wirklich zu halten. Und wenn wir in den Kleingruppen und in unserer Gemeinde danach handeln, dann heißt es auch, dass wir Dinge über andere erfahren werden, die uns vielleicht im ersten Moment denken lassen, das hätte ich bei dem ja nie erwartet. Mir ist das Thema so wichtig, weil ich mir wünsche, dass wir in den Kleingruppen und in der Gemeinde nicht nur über Dinge reden, wie unsere Fortschritte im Glauben sind oder was Jesus in unserem Leben Gutes getan hat, sondern dass wir auch darüber reden, wo ist es gerade schwer, wo bin ich gerade schwach, wo komme ich gerade aus eigener Kraft nicht weiter. Bereiche, in denen wir vielleicht nur eine Fassade aufrechterhalten und darunter immer noch genauso egoistisch und zornig und geizig und lieblos sind wie ohne Jesus. Und ich glaube, jeder von uns hat solche Bereiche. Sich verletzlich zu machen, ist was, das unser Stolz und unser Selbstschutz unbedingt verhindern will. Dabei sind gerade das die Bereiche, in denen Jesus am stärksten in uns wirken kann. Stellt euch vor, wie wird unsere Gemeinde aussehen, wenn wir uns gegenseitig unsere Schwächen zeigen könnten, ohne dafür vom anderen verurteilt zu werden. Wenn wir wirklich wüssten, dass keiner von uns perfekt ist, sondern nur einer, der es vorgelebt hat, Jesus Christus. Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn wir zuallererst den Menschen sehen und die Sünde Jesus überlassen? Ich würde beten. Jesus, du allein bist unsere Rettung. Und in unserer Welt und in unserer Gesellschaft ist Vergleichen so normal und es fällt uns so schwer, damit aufzuhören. Heiliger Geist, wir laden dich ein, unsere Herzen zu berühren und uns zu zeigen, welche Seiten an uns wir vielleicht gern vor anderen verstecken. Danke, Jesus, dass du uns angenommen hast, obwohl du bereits alle Schwächen kanntest. Ich lade euch ein, noch einen Moment still zu sein und auf Jesus zu hören, der heute zu dir sagt, ich verurteile dich nicht. Ich rette dich und ich gebe alles auf, dass du gerettet wirst. Und Jesus streckt dir heute seine Hand hin und er lädt dich ein, ihm diese Bereiche hinzulegen. Lasst uns einen Moment still sein.